Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Im Wein liegt sprichwörtlich die Wahrheit. So gesehen wird es hier heute vermutlich eine sehr ehrliche Sendung. Obwohl bei diesem Sprichwort Wein und Wahrheit vermutlich gemeint ist, dass die, die Wein trinken, danach mit gelösten Zungen die Wahrheit sagen. Über Wein gibt es viele Wahrheiten und auch viele Unwahrheiten. Und ich hoffe, diese Sendung trägt dazu bei, etwas besser unterscheiden zu können. Unser Gast heute ist einer der prominentesten und besten deutschen Winzer, Reinhard Löwenstein aus Winningen an der Untermosel nahe Koblenz. Er, Jahrgang 1954, gilt als Weinrebell, als Weinphilosoph, als Schieferflüsterer, als Feind der Reinzucht, Hefen des Kunstdüngers und der Coca-Cola-Weine und als Freund des Terroir. Und über letzteres geheimnisvolle Wort Terroir hat er sogar ein Buch geschrieben. Er, der Kämpfer gegen die Infantilisierung des Geschmacks, der keine Auseinandersetzung mit anderen Weinproduzenten scheut. Herzlich willkommen, Reinhard Löwenstein.
Herzlich willkommen, danke.
Fangen wir mal ganz einfach an. Nach dem sogenannten Jahrhundertsommer 2018, Herr Löwenstein, wird der 2018er wirklich ein Jahrhundertjahrgang?
Jedes Jahr ist mindestens ein Jahrhundertjahrgang. Wir wollen ja schließlich den Wein noch verkaufen, das ist doch völlig klar. Eine ziemlich lächerliche Herangehensweise, die so vom Marketing trieft, dass man... das brauchen wir nicht. Aber halt, ich muss jetzt erstmal einen ganz bösen Break machen. Das Ding heißt nicht Untermosel, sondern Terrassenmosel, seit 30 Jahren. Untermosel, das war Schnitzel mit Pommes und liebliches Moselschöpfchen und Kegelclub alle Neune. Wir leben in der Terrassenmosel, eine wunderbare Terrassenlandschaft mit unglaublichem historischem Erbe, mit Flora und Fauna, die seinesgleichen sucht, mit Terrassen im wahrsten Sinne des Wortes als Kulturdenkmäler. Das ist was völlig anderes.
Es gibt keine guten und schlechten Weinjahrgänge, es gibt nur gute und schlechte Weinberge und gute und schlechte Winzer. Das haben Sie mal gesagt, nochmal zur Frage, Jahrhundertjahrgang.
Genau so ist es. Gott sei Dank. Ja, nee, das muss man erklären. Wir haben ja mit dem 16. Jahrhundert kam ja eine kleine Eiszeit über Mitteleuropa. Die ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Zusätzlich haben wir das Global Warming, was wir allenthalben mit höheren Temperaturen ja auch wahrnehmen. Das hat für uns aber erstmal den tollen Effekt, dass unsere Trauben jedes Jahr reif werden. Selbst in den Anführungsstrichen schlechten Jahren, wo es kalt und nass ist, haben wir genug Sonne, um reife Trauben zu ernten. Und dann liegt es letztlich am Geschick des Winzers und an der Bonität des Weinbergs, ob da was Vernünftiges rauskommt.
Ah, ein schlechter Winzer kriegt also in so einem Jahrgang 2018 dann auch mal was hin.
Jein, ich bin immer wieder entsetzt, wie so schöne Trauben verwurstet werden und dann doch nur Mittelmaß oder was auch immer schlecht ist. Das ist ja ein kulturell geprägter Begriff. Und was wir jetzt auf dem Niveau, wo wir gewohnt sind, Weine zu trinken, als schlecht bezeichnen, das ist ja wie, wenn man Mozart mit Wenke Mürre vergleicht. Ist das schlecht jetzt? Es ist einfach, es ist simpel. Okay. Trifft meistens aber auch den Geschmack der Massen mehr wie das höher stehende Produkt.
Es gibt aber auch Situationen, wo Wenke Mürre ganz gut tut und wo Mozart ganz gut tut.
Exakt. Genauso ist es. Nee, das ist ja dieser elitäre Anspruch, der oft so beim Weinmachen mit rumschwingt. So. Es gibt auch Wein, der einfach nur gegen den Durst getrunken wird. Und auf der anderen Seite, es ist einfach toll, dass es auch Wein aus einer Industrieproduktion gibt, der es möglich macht, für 3 Euro ein Getränk zu bestellen, was man nicht unter der Rubrik Körperverletzung subsumiert, sondern wo man einfach sagt, das ist Wein, der schmeckt, den kann man trinken. Und auch als Einstieg für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, die können an der Weinwelt partizipieren. Das ist wie der MP3-Player und die Kammermusik. Es ist toll, dass es MP3 gibt. Es ist toll, dass ich mir nicht das Kammerorchester bei mir nach Hause bestellen muss, wenn ich Musik hören will.
Nach meinen Recherchen zu dieser Sendung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es mir ganz einfach machen könnte und Ihnen im Verlauf der nächsten 90 Minuten einfach eines von 7 Stichwörtern immer nur zurufen muss und dann läuft's. Ich nenne einfach mal die Stichwörter, aber müssen nicht gleich antworten. Schiefer, Hefe, Terroir, Süße, Lage, Rudolf Steiner, Coca-Cola-Weine. Kämen wir damit hin?
Ach, da gäbe es noch ein paar dazu, aber ich spiele gerne mit.
Okay, mal gucken, da kommen auch noch ein paar dazu, das war nur so eine Idee. Von Köln, wo wir jetzt sitzen, im Deutschlandfunk, ist es nur eine gute Stunde Fahrzeit bis zur Terrassenmosel bei Koblenz. Und dort findet man sie dann, die von Ihnen schon beschriebenen, weltberühmten, steilen Schieferterrassenlandschaften. Ganz krasse Steillagen, wo man denkt, da muss ein Sherpa bei der Ernte dabei sein oder mindestens ein Alpinist. Und Sie haben einmal so einen majestätischen Terrassenweinberg mit einer gotischen Kathedrale verglichen. Wieso?
Ja, es hat verschiedene Aspekte. Fangen wir bei den ganz Profanen an. Die Terrassen nennen wir Chöre. Und der Chor in einer Kathedrale ist nachweislich erst entstanden, nachdem wir die Chöre hatten. Die sind nämlich schon in Römerzeiten dort gewesen. Und dann haben wir, auch wenn man das jetzt mal vergleicht mit Gotik, wir sind auch so ein bisschen am Brennpunkt zwischen dem Dunkel und dem Hellen. Wie in der gotischen Kathedrale haben wir unten das Dunkel in der Krypta, haben oben die Fenster, die das göttliche Licht in die Kirche reinlassen sollen. Und wir leben eigentlich, wenn man am Hangfuß oder wenn man in den Terrassen steht, erlebt man eigentlich genau das Gleiche. Wir haben unten das Wasser, die Mosel, das, wenn man so will, Dunkle, das Weibliche, das Archaische, das Wilde und streben nach oben zum Himmel. Und haben oben das Helle. Und genau zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Wasser, reift dieser wahnsinnig tolle Wein.
Hängende Gärten haben Sie die auch mal genannt.
Also ja, dann hängende, wieder hängende Gärten. Ja, das ist jetzt babylonisch. Und hängende Gärten weist nochmal auf eine andere Dimension hin von Weinberg, nämlich auf die Kulturleistung, die hier dahinter steht. Das kolportiere ich sehr gerne, wenn wir uns über die Frage, ist Wein ein Naturgetränk, beschäftigen. Sehen Sie, Wein ist keine Natur. Noch nicht mehr der Weinberg ist eine Naturlandschaft. Der wurde gemacht. Und deswegen die hängenden Gärten. Das ist eine wahnsinnige kulturelle Leistung, diesen schroffen, steilen Hang quasi zu bezwingen, ihn zu domestizieren, hier Terrassen anzulegen, um dort Wein produzieren zu können.
Also kein Naturprodukt, ein Kulturprodukt und eine hohe zivilisatorische Leistung.
Ja, Es gibt Weinberge, die sind geprägt durch Natur. Da ist der Weinberg so eine kleine, da gibt es den Weinberg in so paar Nischen drin. Aber wenn man auf die Landschaft schaut, zum Beispiel der Bremer Kalmont ist einer der spektakulärsten Weinlandschaften, die wir in Europa haben. Das ist Natur mit ein bisschen Wein. Der Uhlen ist die hängenden Gärten. Das ist domestiziert und hat von daher einen ganz anderen Charme. Das ist eher die Jakobsleiter, das ist eher der Turmbau zu Babel. Das ist alles das, was nach oben strebt.
Wieso hat ein Winzer, also ein Weinbauer, ein höheres Ansehen als ein, sagen wir mal, Rosenkohlbauer? Ist es nur der Alkohol?
Indirekt ist es der Alkohol. Und der Alkohol ist Symbol für den menschlichen Geist. Und der menschliche Geist ist gekommen. Wenn man auf unsere kulturellen Wurzeln zurückgeht, dann ist das ja der Hauch Gottes, der letztlich für den menschlichen Geist verantwortlich ist. Und von daher ist menschlicher Geist von Anfang an mit Wein verlinkt. Er ist mit Wein verlinkt, weil es die Droge war, die man als sesshafter Nomade dann als erstes kultivierte. Es gibt ja böse Zungen oder in Anführungsstrichen böse Zungen, die sagen, dass der Grund zur Sesshaftwerdung der Nomaden im Neolithikum sei ja der Wunsch der geregelten Drogenproduktion gewesen. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann.
Also mit Wein?
Ja, mit Wein natürlich. Sonst gab es ja nichts. Das Getreide musste erst sortiert werden und selektioniert werden, dass man da genügend hatte, um das vergären lassen zu können. Nee, das waren die Wilden. Und es spielte sich auch in Mesopotamien ab. Also sagen wir, es spricht sehr viel für diese Theorie. Warum sind die Indianer nicht sesshaft geworden? Warum die Aborigines nicht? Deswegen, weil es da keinen Wein gibt. Im Zweistromland gab es Wein. Insofern gab es einen Grund. Und es gibt Ausgrabungen an Stellen, wo man eindeutig sagen muss, hier gab es damals keine landwirtschaftliche Produktion auf irgendwelchen Bergen in der Türkei ganz oben. Das waren Kultstätten, da hat man sich getroffen, um dem Geist zu frönen und ihn zu pflegen. Also manchmal kann ich mir das so bildlich vorstellen. Wissen Sie, Sie trinken Wein und dann hören Sie auf einmal Stimmen. Und ich stelle mir das so vor in den Ursprüngen, in den Anfängen der Entstehung des menschlichen Bewusstseins, dass man sich am Anfang auch gar nicht klar war, ob die Stimmen, die man hört, jetzt aus einem selber kommen oder ob das nicht doch von irgendwo anders kommt. Und von daher, also das ist von Anfang an, ist das ganz klar. Wein ist göttlich, ist dann natürlich durch jüdische, durch christliche Kultur nochmal manifestiert worden. Da, wo er früher göttlich war, im Zweistromland in Ägypten, ist durch den Islam das alles zurückgedrängt worden. Aber hier bei uns ist das Blut Gottes und der Geist und die geistigen Getränke und all dieses allein verbale Zusammenspiel so eng, dass wir den Wein tatsächlich und dann natürlich im man muss natürlich auch sagen, es ist nicht nur der Alkohol, es ist auch im Ägypten zum Beispiel war es ganz klar und in Mesopotamien auch, dass irgendwann tranken dann die Bauern, die einfachen Leute tranken Bier. Und der Wein war als Kultgetränk dann den Priestern und den oberen Gesellschaftsschichten vorbehalten. Ne?
Sie hören, meine Damen und Herren, es ist eine Menge Kulturgeschichte, die hier in dieser Sendung heute Ihnen auch erzählt wird. Und jetzt haben wir auch gar nichts gegen die Rosenkohlbauern gesagt. Wir haben jetzt nur mal versucht, ein bisschen den Unterschied aufzuzeigen. Herr Löwenstein, Sie haben sich eine chilenische Band, eine Gruppe gewünscht, die heißt Quilapayún und das Stück La Muralla.
Das habe ich mir gewünscht, weil das mit meiner Biografie viel zu tun hat, nachdem ich hier in Deutschland Abitur gemacht habe und bei Anhalter unterwegs war, lebte ich dann für anderthalb Jahre in Paris, genau zu der Zeit, als 1973 der Militärputsch in Chile stattfand. Und damals war ich betraut mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Stadion aus Chile, unter anderem auch mit Quilapayún, die waren auch zu Gast bei uns damals in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, und da ist einmal eine tiefe Beziehung zu vielen Chilenen gewachsen, zur chilenischen Musik. Und ich habe mich entwickelt und ich habe durch diese Begegnung mit diesem Flüchtlingselend auch den Schritt vollzogen, ich sage das mal von so einem freischwebenden linken Intellektuellen, zu sagen, also jetzt Butter bei die Fisch, du kannst nicht immer so für alles zu fein sein, sondern das hat bei mir so den Schwung gegeben, auch die moralische Verpflichtung, sich politisch engagieren zu müssen.
Und hier ist die Musik dazu. La Muralla aus Chile, Musik, die sich unser heutiger Gast bei den Zwischentönen, Reinhard Löwenstein, gewünscht hat. Um Ihrem Weinmachergeheimnis, Herr Löwenstein, auf die Spur zu kommen, fangen wir doch mal biografisch da an, dass Sie, ein Winzerssohn aus Winningen, vom Vater verdonnert werden sollten, die Schule zu verlassen und den heimischen Betrieb zu übernehmen. So habe ich es gelesen, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Mein Vater hat mich gefragt oder gebeten, von der Schule abzugehen, um bei ihm eine Lehre zu machen. Und das war in einer Zeit, als meine Haare lang und länger wurden. Da war ich 15 Jahre alt und ich muss sagen, ich fand die Queen of Soul damals wesentlich erotischer wie die Queen of Wine. Und auch die Rolling Stones spannender wie die örtliche Blasmusik und überhaupt. Also das war für mich keine Option. Ich habe dann gesagt, nein, danke. Und Gott sei Dank hat er gesagt, okay, wenn du nicht willst, dann bist du frei. Und dann hat er den nächsten Bruder gefragt und der hat ja gesagt und damit war dieser Käse gegessen.
Glück gehabt?
Ja, Glück gehabt.
Ja?
Super.
Sie haben das Abi gemacht dann studiert und der kleine Bruder muss daran, war der denn damit einverstanden?
Der kleine Bruder war damit einverstanden. und hat das gemacht. Und ich habe Abi gemacht, bin dann erstmal bei Anhalter, denke so ein halbes, dreiviertel Jahr unterwegs gewesen und habe dann den Kriegsdienst verweigert.
Wir sind Mitte der 70er Jahre, ne? So.
Ja, wir sind noch Anfang der 70er Jahre. Ja. Ich habe 72 Abitur gemacht, habe dann den Kriegsdienst verweigert, bin im, jetzt muss ich selber überlegen, Ostern 73 nach Paris. Das war ein freiwilliges soziales Jahr mit Aktion Sühnezeichen. Und das war so auf einer Kungelebene als Ersatzdienst anerkannt. Und das war halt toll, ne? Also da war ich mal gerade 17, 17,5 und dann den Sprung von der dörflichen Enge der Mosel, dann Anhalter, das war schon der erste Schritt in die Welt. Aber so ein Anhalter-Dasein, wenn man das mal ein halbes Jahr gemacht hat, irgendwo ist die Luft raus. Man sehnt sich doch nach irgendwelchen sozialen Beziehungen und nach irgendwelchem Gesettelten. Und dann war Paris, war einfach grandios. Das war ein Sprung in eine völlig andere Welt und das habe ich genossen.
Wie alt ist denn die Winzertradition Ihrer Familie eigentlich?
Naja, wir sind 1555 protestantisch geworden bei uns im Dorf und die Protestanten sind ja sehr ordentliche Menschen. Die schreiben immer alles auf und müssen das nicht dem Bischof abliefern. Deswegen waren bei uns im Pfarrhaus im Keller noch die Unterlagen aus dieser Zeit, wo dann stand Sohn von, das heißt die ältesten Löwensteins, die wir einigermaßen sicher verorten können, sind so 1520, 1530, 1540, allerdings auch mit Schreibweisen wie Levenstein oder Liebenstein. Was, wenn da Levenstein steht, dann neigt man dazu zu sagen, vielleicht waren es doch Juden gewesen, die sich dann im Namen ein bisschen der deutschen Sprache angepasst haben. Jedenfalls seitdem wissen wir gesichert, dass die Linie meines Vaters hauptberuflich vom Wein gelebt hat.
Jetzt denkt man ja, der junge, politisch linke Reinhard, der unterwegs war in Paris, Aktion Sühnezeichen, der studiert dann in den 70er Jahren was Angesagtes, Soziologie, Politikwissenschaft. Aber nein, es wird Agrarwissenschaft. Mit dem geheimen Plan an die Mosel zurückzukehren?
Nee, der geheime Plan, so wenn dann einer existierte, also geheim war der eigentlich gar nicht. Wenn man mich damals gefragt hat, dann habe ich gesagt, Landwirtschaftsminister von Afghanistan, so ganz unbescheiden, oder in Kuba wollte ich arbeiten.
Berufsziel.
Da war ich dann auch mal kurz, sie haben mal gesagt, studiere was Vernünftiges, so intellektuell brauchen wir nicht. Ob das auch noch so da mitgespielt hat. Aber es war auch so, ja, ob mein bäuerliches Erbe da durchgeschlagen hat, irgend so ein bisschen was Handfestes, irgendwas mit Hand und Fuß, irgendwas, wo ich mich auskannte, das sollte es schon sein, das ist richtig.
Wo haben Sie studiert?
In Gießen habe ich studiert.
Und nicht in Frankreich?
Nein, in Frankreich nicht, weil in Frankreich hätte das viel Geld gekostet, was ich damals nicht habe. In Gießen gab es BAföG, sonst wäre das auch nicht gegangen.
Sie waren politisch aktiv in der DKP in Deutschland, aber auch in der französischen KP. Wie kam denn diese Doppelmitgliedschaft?
Nö, da war keine Doppelmitgliedschaft. Ich bin in Frankreich Mitglied der Kommunistischen Partei geworden, weil sich das so ergeben hat, weil ich da gearbeitet habe. Und bin dann logischerweise, als ich nach Deutschland übergesiedelt bin, Mitglied der DKP geworden.
Also ein kommunistischer Moselwinzer. Waren Sie der Erste?
Ach du lieber Gott, weiß ich nicht. Nee, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, ja.
Was ist denn von Ihren sozialistischen Überzeugungen übrig geblieben?
Naja, die Kieler Pajun haben gerade so schön gesungen, Una Rosa und Clavel, die Rose und die Nelke. Wenn man das in diese linke Position verortet, dann bin ich ganz gerne dabei. Ansonsten gibt es natürlich viele Brüche und viele Enttäuschungen und diese großen Begriffe mit links und rechts, das muss man ja alles lange definieren, bevor man da sinnvoll drüber redet. Ne? Mit Sicherheit ist übrig geblieben, dass es sinnvoll ist, für Demokratie zu ringen, dass es sinnvoll ist, für eine Veränderung der Zustände in Richtung Sozialer sich zu engagieren. Mit Sicherheit ist übrig geblieben, dass der Sozialismus ganz anders, als wir das in den 70er Jahren glaubten, heute überhaupt nicht an der Tagesordnung ist, sondern dass der Linke in Anführungsstrichen heute eher der Verteidiger der bürgerlichen Demokratie ist, wenn man sich die Rechtsentwicklung anschaut und den Abbau von den bürgerlichen Freiheitsrechten, die in der Französischen Revolution erkämpft wurden.
Ja. 1980, da kamen Sie zurück, aber nicht auf das elterliche Weingut. Sie besorgten sich neue Weinberge, aber durchaus im Heimatort.
Ja. Das ist, das kann man dann psychologisch als Rückkehr zu den Städten seiner Kindheit interpretieren.
Des verlorenen Sohns?
Nee, der verlorene Sohn, das ist eine Rolle. Nee, das passt irgendwie nicht. Das hört sich für mich nicht stimmig an. Es ist eher, na, das klingt jetzt elitär, wenn ich sage, eher die Odyssee-Geschichte, dass man zu den Städten seiner Kindheit geht, um sich das alles nochmal anzuschauen. Auch dahingehend als Kind oder früher als Jugendlicher wurde ich halt auch, als die Haare dann lang und länger wurden und ich aufmüffiger wurde, dann von vielen als verrückt erklärt. Und irgendwo, also vielleicht hat das auch eine große Rolle gespielt, nochmal ins Heimatdorf zurückzugehen, um zu merken, bin ich dann jetzt verrückt oder die anderen oder wer oder wie. Und also als ich mit da war ich noch keine 17, Abitur gemacht habe, das Dorf verlassen habe, war das irgendwie ein Weglaufen. Und dann gab es ein Wiederkehren und jetzt könnte ich weggehen. Ich will aber nicht, weil ich fühle mich wohl. Aber ich habe jetzt dieses Bedürfnis, nicht mehr mich mit Dorf oder mit diesen Sachen, auch wie auch immer symbolisch auseinanderzusetzen, sondern ich fühle mich sauwohl in diesem Dorf. Und deswegen war das toll, zurückgekommen zu sein, um sich auch dieser Auseinandersetzung, auch der Familientradition, ne? Sie haben es ja eben gesagt, meine Erziehung war so gestrickt, dass ich als Generation 13 das Familienerbe fortsetzen soll. Und sowas ist natürlich schon ein, wie man so schön sagt, Chip on the Shoulder. Und das musste ich erstmal verdauen und habe das verdaut. Und jetzt kann ich mit großer Freude ein glückliches Winzerdasein leben in diesem Dorf.
Wie haben die Nachbarn 1980 reagiert mit Spott, mit Argwohn, mit Freude?
Also an Freude kann ich mich bei keinem erinnern. Ich kann mich aber auch an vieles nicht erinnern, auch deswegen, weil es nicht viel zu erinnern gibt, weil ich mit den in Anführungsstrichen Eingeborenen damals gar nicht viel am Hut hatte. Wir haben unser Ding gemacht und ich die Leute auf der Straße gegrüßt, aber weil wir in keinem Verein Mitglied waren. Also wir haben so zwar im Dorf, aber schon ein bisschen außerhalb. Unsere Freunde waren nie im Dorf. Mittlerweile haben wir viele Freunde im Dorf. Da hat sich vieles verändert, auch im Dorf selbst. Aber damals, es war so, ich weiß schon, dass einige gesagt haben, also ich soll doch mal gucken, ob ich nicht wieder mal verschwinde, weil das war denen nicht so angenehm, dass das jetzt so ein komischer Grüner mit langen Haaren jetzt im Dorf darum tigert. Aber zum Glück hat das irgendwie uns nie geschadet oder berührt oder das war uns egal, sage ich mal.
Sie haben ihr Ding gemacht und was das für ein Ding war, das hören wir gleich nach den Nachrichten und nach der nächsten Musik. Sie haben sich ein Mozart-Flötenkonzert gewünscht. Mhm. Ganz was anderes als die chilenische Musik.
Ja, aber die Flötenmusik von Mozart ist halt, Mozart hat mal gesagt, meine Musik soll so sein, dass der Kenner sie mit Freude genießt und dass der Einfache, der Beginner, sie genießen kann, ohne zu wissen, warum. Und das finde ich so einen schönen Ausspruch, den wir auch für unsere Weine immer benutzen. Die Weine sollen schmecken.
Und jetzt schmeckt Mozart, Flötenkonzert Nummer 2, Adagio non troppo, vom Mozart Festival Orchestra unter Alberto Lizio. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne. Am Mikrofon ist Klaus Pilger und mein heutiger Gast kommt von der Mosel. Es ist der Winzer Reinhard Löwenstein. Und mit Mozart sind wir in die Nachrichtenpause gegangen. Und mit Mozart machen wir weiter. Denn Herr Löwenstein hat sich die Arie der Königin der Nacht gewünscht. Und hier kommt sie, interpretiert von Edda Moser. Edda Moser mit der Arie der Königin der Nacht, gewünscht von unserem heutigen Zwischentönengast Reinhard Löwenstein. Herr Löwenstein, was verbindet Sie mit dieser dramatischen Musik?
Der Wein, der Wein, der Wein.
Aha, wo ist der Wein
denn,
dann?
Im Gegensatz zu der Marketingstory, Wein sei ein Naturprodukt, ist Wein das nämlich nicht. Und die Natur ist nicht gut. Und das ist das Schöne der Königin der Nacht, die mal aus voller Herzensbrust singt, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Die Natur ist nicht nur die liebe, gute Mutter, ist nicht das Bambi-Kind aus dem Förster im Silberwald, sondern die Natur, die kann auch verschlingen, die kann töten. Das ist so weit weg von der normalen Stadtbevölkerung, dass man das artikulieren muss, dass wir als Winzer, die wir mit der Natur arbeiten, die Natur nicht nur immer als unseren Freund sehen, sondern auch mal als unseren Feind sehen. Dass wir nicht mit offenen Armen da stehen und sagen, lieber Gott, lass mir die Träublein wachsen und verzaubere sie mir in Wein. Wir müssen arbeiten, wir müssen die Hände drin haben. Und im Gegensatz zu dieser Ideologie, die heute ja unsere Gesellschaft beherrscht, die da so lautet, die gute Natur wird permanent von den bösen Männern vergewaltigt, geht es darum, die Natur ist nicht gut, ist nicht böse, die Menschen sind auch mal so und mal so. Es geht nicht um am liebsten die Hände draußen halten, sondern es geht darum, wie begegnet der Mensch der Natur. Das ist die essentielle Frage, die wir uns auch als Winzer stellen. Wir haben unsere Finger in dem System, wir sind Teil dieses Systems, wir sind Teil des Prozesses der Weinwerdung. Und wir müssen uns überlegen, mit welchen Methoden arbeiten wir? Welche sind sanktioniert? Wo sind Grauzonen? Wo sind rote Linien? Wie stellen wir Wein her?
Sie haben auf jeden Fall angefangen, mit Ihrer Frau zusammen Ihr Weingut aufzubauen, ja. Damals 1980, also ein Gemeinschaftsprojekt von Anfang an. Ja. Sie ist aber dann später auch mal ausgestiegen.
Diesmal kurz ausgestiegen. Das war Beziehungskrach, das ging drauf und drunter und drüber und dann war das mal ganz gut, dass wir uns mal beruflich eine Zeit lang aus den Füßen gegangen sind, weil es natürlich schon heavy, sagen wir mal, mit dem finanziellen Stress, den wir hatten, ohne Geld anfangen, Kinder in die Welt setzen, permanent am Rande des Bankrotts dahergehangelt. Und das war dann irgendwann mal so, dass wir gesagt haben, wir brauchen mal ein bisschen Distanz voneinander. Dann hat meine Frau eine Zeit lang in der Buchhandlung gearbeitet und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir wieder zusammen konnten und dann machen wir das wieder seit vielen Jahren zusammen.
Ich habe gelesen, dass ihr Gut 16 Hektar umfasst, etwa 100.000 Flaschen jährlich erzeugt, stimmt das?
Ein bisschen weniger, aber so die Größenordnung.
In der Größenordnung. Ja, ja. Ist das in Deutschland groß, klein, mittel?
Naja, die Frage ist, was ist ein Gut? Ne? Also es gibt ja tausend Varianten, wie man sowas bewertet. Fürs Finanzamt sind wir lustigerweise ein Großbetrieb. Ich sage immer, ihr seid doch verrückt mit den paar Flaschen, die wir Umsatz machen, ein Großbetrieb. Der fängt bei mir woanders an. Wir sind natürlich, wenn man sieht, dass die durchschnittliche Betriebsgröße oftmals nur 2-3 Hektar hat, sind wir groß. Aber diese 2-3 Hektar Betriebe sind keine Betriebe, von denen irgendjemand lebt, sondern das sind dann Betriebe, die im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Also wir fühlen uns insofern ganz schön groß, wenn wir sehen, wie viel Arbeit wir verbraten und wie viele Mitarbeiter wir permanent haben und wie wir das alles managen. Also das ist schon groß, aber es gibt natürlich auch viele Betriebe, die das Doppelte, Dreifache, Vierfache an der Mosel auch haben, obwohl es an der Mosel steil ist und man sagt, okay, da wo das so steil ist, kann man sowieso nicht so groß werden, was natürlich auch Quatsch ist. Man kann so groß werden, wie man will. Man muss nur den Wein zu einem Preis verkaufen können, der es einem ermöglicht, auch Mitarbeiter einzustellen und adäquate Löhne zu zahlen. Da hapert es halt oft.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Sie sind ja nun der alte Sozialist, der seine Vergangenheit hat in der DKP, in der KP. Was tun Sie denn heute für die Arbeiter? Sind Ihre Erntehelfer denn alle angemeldet und sind das die Bestbezahlten im deutschen Weinbau?
Das ist jetzt eine peinliche Frage, wenn ich jetzt anfange, klar, mich zu loben. Und also wir achten schon darauf und haben ja sogar vor einigen Jahren ein Nachhaltigkeitslabel für den deutschen Weinbau mit initiiert. Und im Gegensatz zur Ökobewegung, die sich auf die Toxizität im Weinberg historisch orientiert, ist ja das Thema Nachhaltigkeit auch geprägt von dem, wie man so schön sagt, sozialen Faktor. Und es ist Teil unserer Zertifizierung bei Fair & Green, dass hier jeder Mitarbeiter auch ordentlich angemeldet ist. Und Mindestlohn ist natürlich eine Sache, der ist so niedrig. Wir können niemanden einstellen, der die 9,30 Euro 30 oder wie viel das jetzt gerade ist, brutto und dann mit 6 Euro heimgeht. Das funktioniert ja gar nicht. Insofern sind wir schon der Meinung, dass wir ordentlich bezahlen. Und trotzdem ist das die Schamseite unseres Weinguts, wo Sie gerade den Finger drauflegen. Denn die Mitarbeiter, die wir haben, arbeiten so toll und arbeiten mit einem so großen Engagement, die müssten eigentlich alle das Doppelte verdienen. Nur da stehen wir so ein bisschen in den Marktzwängen, weil deutscher Wein fängt ja bei 5 Euro an und wird dann schon zum Premium-Produkt, wo man nur kopfschütteln davor stehen kann, dass das so ist. Unsere Weine sind wesentlich teurer und trotzdem in jeder Flasche Wein von uns sind 15 bis 20 Minuten Arbeit. Man kann sich sehr schnell ausrechnen, wenn man den Bruttoarbeitsstundenlohn eines deutschen Facharbeiters zugrunde legt und multipliziert das mit 20 Minuten, wo man dann herauskommt, was unsere Weine alle kosten müssen, was sie nicht tun. Also wir leiden ein bisschen unter mangelnder Produktivität, obwohl wir, wenn Sie die Preisliste sich betrachten, extrem teuer sind. Aber man muss erst die Unterschiede wahrnehmen können. Eines unserer Riesenprobleme im Wein, das betrifft jetzt nicht nur unser Weingut, sondern das ist ein generelles Problem, ist ja, woran erkennt man den Unterschied eines Posters und eines Originals von Marc Chagall? Das eine kriegt man im Bahnhofskiosk für 5 Euro und das Original in der Galerie für 50.000 Euro. Beim Wein sieht man normalerweise nicht so genau, was drin ist. Da ist ein schönes Etikett drauf, das verspricht einem im Zweifelsfall ein wunderbares Gotteserlebnis. Aber was dann drin ist, wie es hergestellt ist, das sieht man nicht. Und da haben wir ein riesen Kommunikationsbedürfnis und leben dann in so einem Geiz-ist-geil-Kontext, in einem auch Neid der Städter auf die Landbevölkerung, leben in dem Kontext noch, dass nach dem Krieg der Wein jedes Jahr schlechter und billiger und billiger und schlechter wurde. Jetzt wollen wir wieder da raus. Aber das ist wie, man hat sich an ein Preisniveau gewöhnt. Man hat sich daran gewöhnt, dass so eine Jeans 100 Euro kostet. Die wird mit 5, 6 Euro versteuert, wenn sie die europäische Gemeinschaft betritt. Wir zahlen ungefähr 5, 6, 7, 8, manchmal über 10 Euro. Also nicht zahlen wir. Wir haben Produktionskosten in dieser Größenordnung für einen Liter Traubensaft zu produzieren. Aber 100 D-Mark für eine Flasche Wein, das muss man erstmal schaffen. Da sind wir noch meilenweit entfernt.
Ihre Mitarbeiter im Weinberg, die kriegen also über Mindestlohn, um nochmal zur Ausgangsfrage zu kommen. Ja, ja. Das ist das eine. Eine Flasche Wein bei Ihnen, Sie haben es gerade angesprochen, ist teurer als anderswo. Bei Ihnen ist der Einstiegswein bei 18 Euro pro Flasche. Kriegen Sie denn als, Entschuldigung, nochmal alter Sozialist, nicht ständig zu hören, früher war er Kommunist und jetzt produziert er für die Reichen, für die Bonzen, für die Eliten?
Ja, es gibt halt viele Leute, die den Kommunismus mit so einer christlichen Büßersekte vergleichen. Also das höre ich und es ist halt eine der dummen Sprüche, die es halt immer gab. Also für mich wäre Sozialismus eher Champagner für alle. Und nicht Büßersandalen für alle.
Das ist die Antwort.
Das ist die Antwort.
Das heißt,
ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich habe auch keine Probleme damit, wenn wir jetzt wieder über diese Kategorien Sozialismus reden. Es gibt Kultur und es gibt gute Kultur. Und es hat überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz, wenn hochwertige Kulturgüter einfach nicht hergestellt würden. Oder wenn sie am Markt verramscht würden nach dem Motto, warum soll dann eine Opernsängerin, die gut singt, nicht ihre Stimme schonen und weniger singen und für das, was sie dann singt, wo sie jahrelang für trainiert hat, auch entsprechend mehr Geld bekommen. Also das sind so die dummen Abwehrhaltungen gegen soziale Reformen. Was man auch dazu sagen muss, fällt mir gerade ein, wir sind vermeintlich teuer, aber wenn Sie das mit anderen Produkten in der gleichen Größenordnung vergleichen, bleiben wir bei der Jeans, Sie können sich auch einen Blaumann kaufen, der 20 Euro kostet und dafür dann 2 Flaschen Wein für 20 Euro oder 30. Also das ist eine Frage der Werteskala, für was man wie viel Geld ausgibt. Und eine gute Flasche Wein zum Schluss noch muss nicht auf einen Schlag leer getrunken werden. Kann noch 2, 3 Tage jeden Abend an einem Glas Wein große Freude haben.
Ich quäle Sie jetzt nur noch ein ganz klein bisschen mit diesen Geldfragen. Wieso kostet beim Winzer um die Ecke, der laut einem sehr seriösen Weinführer genauso guten Wein macht wie Sie, die Einstiegsflasche nur 6 Euro?
Ist wieder so eine peinliche Frage. Die möchte ich gerne nicht beantworten.
Weil Sie ein Star sind?
Nicht, weil ich ein Star bin, sondern weil die Antwort, da kommen die Kollegen nicht gut weg. Und ich möchte hier nicht über meine Kollegen herziehen. möchte natürlich auch sagen, dass es ein Unterschied ist. Das ist jetzt nicht über Kollegen hergezogen, aber was Gestehungskosten angeht, kann man natürlich in Deutschland auch für 6 Euro einen Wein verkaufen und trotzdem Geld verdienen, ohne sich an Mitarbeitern und an der Umwelt zu versündigen. Ganz einfach, wenn man den technischen Fortschritt nutzt, wenn ich einen größeren Betrieb habe mit ausreichend flachen Lagen, wo ich den Traubenvollernte laufen lassen kann, wo ich alles zum Optimum mechanisiere, der Keller groß genug ist und genug da durchgeschossen wird, wenn man mit 200-300 Stunden pro Hektar arbeiten kann, dann hat man natürlich eine andere Bilanz, wie wenn man 2000 Stunden pro Hektar aufwendet, wie wir das tun.
Auf Ihren Weinflaschen steht Handarbeit aus historischer Terrassenlandschaft. Maschinen sind ja in diesen Steillagen eh unmöglich und Sie sind ja quasi zur Handarbeit gezwungen. Also Sie machen aus der Not eine Tugend.
Ich mache aus der Not eine Tugend, aber das hat wieder so eine negative Konnotation. Wir machen das ja gerne und freiwillig und wollen das ja tun. Und zwar deswegen, weil in diesen Weinbergen ein Geschmack produziert wird, der eben einzigartig ist, der nicht reproduzierbar ist. Wir machen das hier nicht, weil wir gerne da rumturnen oder besonders sportlich wären oder irgend sowas. Letztlich der Grund, um das mal ganz banal zu sagen, der Grund, warum der Weinbau bei uns sinnvoll ist, ist der, dass hier ein Geschmack produziert wird, der an keiner anderen Stelle der Welt mit legalen Mitteln, muss man natürlich sagen, reproduziert werden kann.
Einzigartig.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig. Und es stimmt, es ist keine Marketingblase. Und nicht nur der Kenner, der vermeintliche, schmeckt es, sondern jeder, der die Muße aufbringt, sich auf dieses Spiel einzulassen. Vergleichen wir einfach mal verschiedene Weinberge, verschiedene Böden. Das ist was ganz anderes. Ist was anderes, ob man, was weiß ich, ob man industriell eine Kaffeetasse herstellt oder ob die Töpferin die von Hand töpfert. Das ist einfach, das sind zwei Welten. Wir haben die Industriewelt, wir haben die Welt der Kultur und Gott sei Dank haben wir eine wachsende Nachfrage für kulturelle Produkte.
Und ehe wir jetzt ins Gespräch über Hefen, über Bio-Wein und Terroir eintreten, eine Musik noch, die Sie ja wirklich mitgebracht haben, denn es ist Ihre Musik. Sie haben die bestellt, Sie haben diese Komposition bei einem Komponisten ja wirklich bestellt, der heißt Fernando Knof und das Stück heißt Sound of Slate. Was hören wir jetzt in den nächsten 3 Minuten?
Wir hören den Sound of Slate natürlich im übertragenen
Slate
Sinne.
Slate ist schiefer.
Slate ist schiefer. Sound ist auch ein schönerer Begriff wie Klang, weil er tiefer und einfach mehr Ebenen noch integrieren kann. Ganz profan, wir haben in unserem Keller eine Panflöte. 6 Rohre haben wir. Die Idee war, einmal einen Hexakord zu schaffen, weil ein Kellergewölbe natürlich irgendwo auch an Kirchenschiff erinnert. Und die Gregorianik, die passt für mich da rein, deswegen ein Hexakord. Aber das Ganze ist auf einer ganz anderen Ebene nochmal angesiedelt. Das ist die Idee der äolischen Harfe der alten Griechen, die halt die Stimme des Windes gehört haben und sich da an den Göttern der Vernunft, an Apollon, orientiert haben. Am Anfang war das Wort, steht in der Bibel, Nada Brahma, sagen die Buddhisten. Der Sound ist halt das, was von oben kommt, symbolisiert auch den Mensch, auch die menschliche Kraft. Eben schon von der Dialektik Mensch-Natur gesprochen. Und dann hatten wir ein Filmteam bei uns und die haben dann netterweise mir die WAV-Files geschickt mit den einzelnen Tönen. Und dann lernte ich Fernando kennen, der nicht nur musikalisch war, sondern auch mit Computern konnte. Und dann hat der die Töne gesäubert, hat daraus diese etwas abgefahrene Meditationsmusik gemacht, die noch durchsetzt ist von dem Blubbern des Gärens unserer Weine. Und hier haben wir das Blubbern als das, was nach oben steigt. Also es ist ein bisschen genau rumgedreht. Normalerweise wäre das Blubbern, das Gären wäre eher das Dunkle, was im Tiefen ist. Und der Wind, das, was oben ist. Hier ist der Wind ganz tief. Wir haben extra auch die Töne ganz, ganz tief inszeniert, weil wir wollen, dass die durch die Mauern gehen, dass der Wein was davon hat. Deswegen schwingt die tiefste Pfeife schwingt mit 39 Hertz, dann kommen 64 Hertz. Also das ist fast so, dass man das eher körperlich spürt, als übers Ohr wahrnehmen kann. Und das Blubbern gibt dann die Atmosphäre und in diesem spannenden Prozess spielt sich das ab.
Tolle Einführung. Danke, Herr Löwenstein. Und hier ist The Sound of Slate. Thank you. Da haben wir ihm jetzt gelauscht, dem Sound of Slade von Fernando Knuff gewünscht hat und mitgebracht hat diese Musik. Rainer Löwenstein, der Moselwinzer, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Löwenstein, Wein braucht, das weiß eigentlich fast jeder, bei seiner Entstehung Hefe. Winzer benutzen in der Regel gezüchtete Hefen, sogenannte Reinzuchthefen. Sie dagegen vertrauen den natürlichen Eigenhefen des Weins. Für den Laien erklärt, was sind die Vor- und Nachteile dieser natürlichen Hefen?
Naja, heute backe ich, morgen braue ich, hat schon das Rumpelstilzchen gesagt und darauf verwiesen, dass das schon seit langer, langer Zeit funktioniert ohne gezüchtete Hefen. Ne? Ich versuche es kurz zu machen.
Bitte.
Wir wollen, dass der Wein nach dem Weinberg schmeckt, wo er herkommt. Wenn wir jetzt aber die Mikroben, die an den Trauben dran sind, mit verschiedenen Mitteln und Varianten vernichten und dann eine gezüchtete Hefe zugeben, dann haben wir einen großen Aspekt der Individualität des Weinbergs kaputt gemacht, nämlich die Welt der Mikroben. Diese Mikroben sind jedes Jahr anders, logischerweise, widerspiegeln die Idee Weinberg auch mit der Idee authentisches Produkt jedes Jahr anders. Und das möchten wir uns nicht kaputt machen wollen. Ganz abgesehen von der Frage, dem lieben Gott ins Handwerk pfuschen, wenn es nicht nötig ist. Das ist noch eine, auf einer anderen Ebene noch eine Frage, weil es funktioniert halt. Das ist die, sagen wir mal, diese Zusatz von und Zusatz von und Zusatz von ist auch das Relikt der Angst vor Natur, der heute in der Produktion sehr, sehr stark vorhanden ist. Weil es könnte ja sein, dass da irgendein Viech sich vermehrt, irgendwelche Essig, irgendwelche sonstigen Bakterien ihr Unwesen treiben und dann wäre der Wein gegebenenfalls unverkäuflich und würde nicht schmecken.
Warum machen aber die meisten anderen Winzer das nicht und benutzen nicht die Eigenhefen?
Sie machen es nicht, weil sie Angst haben, weil sie in den Schulen viele lange Jahre erzählt bekommen haben, dass man Wein nur so machen kann. Weil sie nicht so viel Zeit und Liebe und Hygiene investieren wollen, die nötig ist, wenn man das so macht. Also da gibt es ein Sammelsurium an Faktoren, die Menschen davon abhalten. Bei dem einen mehr der andere, bei dem anderen der andere Grund.
Es ist aber auch schwieriger.
Klar, es ist natürlich schwieriger. Was wir machen, ist schwieriger, ist risikobehafteter, aber schöner.
Mhm. Sie verzichten auf Kunstdünger, Sie spritzen nicht mit Chemie und trotzdem steht auf Ihrem Wein nicht Bio drauf. Ist der nicht Bio?
Sorry, wir spritzen Chemie. Alles, was man spritzt, ist Chemie. Das ist so ein blödes Wort, was rumkolportiert und die Guten spritzen nicht und die Bösen spritzen. Und so. Das ist alles, es wird mit Chemie gespritzt. Aber hier komme ich wieder auf meine eingangs besprochene Dialektik zurück. Wir müssen uns überlegen, welche Tools und auch welche Spritzmittel sind sinnvoll. Wir hatten nun mal die Situation, dass mit den Auswanderern im frühen 19. Jahrhundert Pilze aus Amerika eingeschleppt wurden und gegen die müssen wir spritzen. Die Frage ist nur, mit was? Das muss diskutiert werden und da sind wir dran, da arbeiten wir sehr, sehr intensiv an der Bewertung der am Markt vorkommenden Spritzmittel, an Spritzfolgen, die jetzt unterm Strich ökologisch am wenigsten schädlich sind, weil alles, was man spritzt, hat irgendwo Auswirkungen. Das müssen wir erarbeiten. Deswegen, wir spritzen. Bei mir steht nicht Bio drauf, weil wir Spritzmittel verwenden, die in der Liste der erlaubten Biomittel nicht aufgeführt wird. Die Bio-Zertifizierung sieht vor, dass bestimmte Mittel erlaubt sind. Und was nicht da drin steht, ist tabu. Wir sind aber der Meinung, dass für uns andere Mittel, die da nicht drinstehen, sinnvoll sind. Und deswegen sind wir nicht biozertifiziert. Ich sag mal, ich bin ja die Generation Bio. Als wir an der Uni waren, war das genau das Thema. Und in meinem Semester, fast alle sind hinterher entweder Funktionäre von Bio-Organisationen geworden oder haben eigene Betriebe gegründet. Insofern fühle ich mich auch als Teil dieser Bewegung. Aber es ist dieses... Ja, für mich doch eklektizistisch, das ist gut und das ist schlecht. Eine Liste zu machen, gut, das, Daumen rauf, Daumen runter. Das ist logisch als 70er, 80er Jahre Antithesis zur fortschreitenden Chemisierung der Landwirtschaft. Von daher hatte das eine richtige, sinnvolle Bedeutung. Die Gesellschaft wurde sensibilisiert. Ich denke, wir sind heute aus diesem axiomatischen Denken raus. Und wenn wir heute eine adäquate Antwort auf die ökologischen Fragen suchen, dann ist das eher die Antwort, wie finde ich in einem komplexen System Wein die Mittel und die Handlungsweisen, die den Bedürfnissen der Umwelt, den Bedürfnissen der handelnden Akteure, der Winzer, der Regenwurm, der Verbraucher. Wo finde ich hier den sinnvollen Kompromiss? Und das ist das große Problem, axiomatisches Denken gegen sinnvollen Kompromiss.
Viele Bio-Winzer, die stützen sich ja auf die Thesen des Anthroposophen Rudolf Steiner. Und der war bekanntlich ein strenger Anti-Alkoholiker. Ist das schon ein Widerspruch in sich?
Ach naja, das müssen die mit sich ausmachen. Also ich finde das schon so ein bisschen den Bock zum Gärtner machen. Was kein Problem für mich darstellt, ist, wenn man die sinnvollen Ideen von Rudolf Steiner nimmt und sie sinnvoll bei sich einsetzt. Das machen wir ja zum Teil auch. Nur man kann die sinnvollen Sachen nehmen und den Unsinn sollte man auf der Müllhalde der Geschichte entsorgen.
Was wäre der Unsinn bei Steiner?
Naja, die Rassen, also alles, was dann in der anthroposophischen Theorie mit Rassentheorien verknüpft wird. Die Juden haben uns in Jesus gebracht und jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ach, das sind halt Sachen, tut mir leid, aber mit sowas kann ich mich beim besten Willen nicht irgendwie identifizieren. Es gibt ja auch, sagen wir mal, eine Reihe von Kollegen, die zwar biodynamische Prozeduren auch für sich integrieren, die sich aber von dieser Art von Anthroposophie absetzen. Also die Gruppe heißt Respekt, die ist in Österreich und in Deutschland aktiv. Und das ist für mich eine adäquate Rezeption von Steiner, wo man sagt, okay, bei Steiner, es ist ja nicht nur Steiner, es ist ja auch das Erbe von Paracelsus, die Signaturenlehre. Es gibt so viele Dinge, die in diesem Bereich sind. Wir haben auch das Problem, dass, sagen wir mal, der unkritische Markt alles, was in Richtung Spiritualität geht, als Biodynamie tituliert. Dabei haben Bachblüten und reiche Orgonenkanonen überhaupt nichts damit zu tun. Aber im vereinfachten Sinne, diese wachsende Sehnsucht nach Spiritualität, die wir in der Gesellschaft erleben, wird damit bedient, dass man sagt, oh, du bist biodynamisch. Es gibt ja sogar Kollegen, wir machen ja auch viel solche Sachen, die Panflöte im Keller, die jetzt den Gegenpol bildet zu dem fließenden Wasser, wo mehr dann die dionysischen Kräfte und so weiter. Es gibt ja Kollegen, die sagen, du kannst mir weismachen, was du willst, du bist biodynamisch. Da sage ich, okay, wenn das für dich so ist, ich habe auch kein Problem damit, wenn irgendjemand in mir den Biodynamiker sieht. Ich kann tausendmal sagen, ich will es nicht sein, aber so funktioniert es.
Dann nähern wir uns jetzt vom Begriff der Biodynamik einmal weg. Wir nähern uns mal vorsichtig dem Begriff Terroir. Immerhin haben Sie vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das diesen Titel trägt, aber eigentlich erst im letzten Drittel konkret darauf eingeht. Untertitel des Buches: Plädoyer für eine neue Weinkultur. Das Buch ist auch eine kulturgeschichtliche Betrachtung des Weins, vom, sagen wir, Gilgamesch-Epos über Karl Marx bis heute. Karl Marx, der Trierer, kommt ja auch von der Mosel, wie Sie.
Ja, ja.
Genau. Terroir. Eine kurze Terroir-Definition lautet so, die habe ich gefunden: schöpferisches Zusammenwirken von Weinberg, Rebe, Klima und Mensch. Wie ist denn Ihre Kurzdefinition mit dem Hinweis auf das Attribut kurz?
Ach, das ist eigentlich ganz schön.
Ja?
Schöpferisch, sinnvoll, finde ich noch sinnvoll und schöpferisch, aber dann muss man das im wahrsten Sinne des Wortes. Schöpferisch heißt, ich möchte Schöpfung zulassen.
Und zulassen.
Schöpfung zulassen. Das heißt, ich möchte Rahmenbedingungen herstellen, die jetzt dieses Großbegriff Schöpfung oder die Kreation, die ermöglichen, dass etwas Neues entsteht. Als Gegenthese zu dem industriell hergestellten Wein, wo ich den Wein, den Geschmack, den Preis und all das im Kopf habe und den Wein in dieser Art und Weise konstruiere. Terroir ist für mich die Parameter, die Sie gerade genannt haben, in einem kosmischen Glasperlenspiel oder egal jetzt wie, floaten zu sehen. Aber immer mit der Idee, wir stellen einen Rahmen. Ich als Winzer füge Dinge zusammen, gebe Raum dafür, dass ich etwas entwickeln kann. Und das soll jedes Jahr wieder anders, jedes Jahr wieder neu sein. Und das wäre dann ein Terroirwein als kulturelle Antithese zum industriell hergestellten Produkt.
Sie haben mal gesagt, Terroirwein, das ist eigentlich etwas Systemisches.
Ja.
Wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, die Systeme, die dort ineinander spielen.
Ja, systemisch heißt auch, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern dass es viele Betrachtungsweisen gibt. Und Sie haben auf das Buch angesprochen und Sie sagen, am Schluss wäre ich erst auf das Thema gekommen. Da sage ich, nee, Buch nicht kapiert. Das Buch hat 10 Kapitel und jedes Kapitel ist ein Aspekt von Terroir. Ist ein Aspekt, der von mir willkürlich gesucht war. Das ist eine Archetypegestalt, die im Wein lebt und die habe ich beschrieben. Und es gibt mit Sicherheit mehr, wenn man will. Man hätte auch mit weniger schreiben können. Aber Komplexität, systemisch heißt für mich, es gibt so viele Varianten, Wein sinnvoll zu beschreiben, Und das sollten wir tun. Und dann nähern wir uns dem Phänomen Wein. Ist ja genauso, wenn wir über Liebe oder über Heimat oder über Beziehungen reden oder über Mensch reden. Kein Internist hatte heute noch so ein mechanistisches Dampfmaschinenmodell in der Beschreibung des Menschen, was er vielleicht vor 50 Jahren noch gepflegt hat.
Wir müssen noch über die anderen Weine reden, über die bösen Weine, über die Coca-Cola-Weine. Und das machen wir aber erst nach der nächsten Musik. Sie haben sich nämlich etwas gewünscht von der schönen Müllerin von Schubert. Und zwar haben wir hier das Lied Ungeduld vorgetragen von Christoph Prigardien.
Ich möchte sehen auf jedes frische Beet, mit grünen Samen, die es schnell vernäht. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig dann singe hell durch ihre Fenster schreiben, dein ist mein Herz.
Ungeduld hat hier gesungen nach Schuberts schöner Müllerin Christoph Prigardien. Ungeduldig darf ein Winzer nicht sein, Herr Löwenstein.
Das ist eine schlimme, schlimme Angelegenheit mit der Geduld, weil zu lernen, es laufen zu lassen und zu lernen, einfach mal zuzuschauen und abwarten zu können und diese innere Haltung der Lässigkeit oder der Einfachheit oder der Schlichtheit. Was mich ja an Prigardien so fasziniert ist, der steht da und macht den Mund auf und dann kommt das da raus ohne jegliche Angestrengtheit. Das läuft einfach so. Und ich glaube, da denke ich oft mal dran, wenn ich ungeduldig werde, an diese Stimme, dass man mit viel Vertrauen einfach einen Rahmen stellt und dann läuft das. Das sind halt die Weine, die meistens daneben gehen, wenn man mit Gewalt versucht, irgendwo was hinzuziehen.
Jetzt versuche ich, den Bogen zu schaffen von Prigardien zu den Terroir, das wir eben schon besprochen haben, zu den Industrieweinen, zu den Coca-Cola-Weinen, zu den Frankensteins im Weinlabor. Und das mache ich mit einem Zitat, das natürlich auch von Ihnen gefunden habe. Das war so schön, ich muss es einfach bringen. Einen Porsche kann man auch in China fertigen, einen Terrassenmosel nicht. So, wunderbares Zitat. So, ich habe gelesen, ein tolles Wort, Schleuder-Kegel-Kolonnen-Verfahren. Das ist ein Prinzip, das im Weinbau in USA angewandt wird. Können Sie das im Groben beschreiben?
Soweit ich weiß, nicht nur in den USA, das gibt es in Europa auch. Es ist nicht immer so, dass die Amis immer die Bösen sind und die guten Europäer mit ihrer Tradition. Das gehört zu diesen ganzen mir wirklich zum Hals raushängenden Klischees, über wo man dann noch ein bisschen Anti-Amerikanismus rein verbraten kann. Also erklären kann ich das auch nicht so genau, weil ich bin kein großer Techniker vor dem Herrn. Aber Fakt ist, dass man zum Beispiel damit Alkohol aus dem Wein entfernen kann, indem man das destilliert, unterschiedliche Fraktionen bildet, dann den Alkohol wegkippt und hinterher den Rest wieder zusammenfügt. Und dann hat man aus einem Wein, der zu viel Alkohol hat, einen Wein gemacht, der mit 12-13% dann noch trinkbar ist. Das ist eine der modernen Verfahren. Aber
was gibt's noch?
Das ist auch so teuer, das wird nicht so oft angesetzt. Man kann auch ganz einfach Wasser reinschütten, dann hat man auch den Alkohol erniedrigt. Das wiederum ist allerdings in Amerika erlaubt und in Europa nicht. Ist einer der Gründe, warum es auch einen großen Dissens vor 10 Jahren zwischen der Internationalen Weinorganisation und Amerika gegeben hat. Was kann man noch machen? Wir haben ja schon über die Hefen gesprochen, wir haben über die Enzyme gesprochen.
Zucker vielleicht?
Also es gibt so zwei Sachen im Zucker, im Wein, in der Weinherstellung, die so archaisch, so schon immer sind, dass man da diskutiert, ob das überhaupt Manipulation ist. Also wenn man Zucker zusetzt, um den Alkohol nach oben zu pushen, dass der Wein hinterher ein bisschen Alkohol hat, dann kann man diskutieren, ob das jetzt ein größeres Versündigen an der Schöpfung ist, wie wenn ich im heißen Sommer den Weinberg bewässere, damit Reife steuere, damit andere Aromen im Wein initiiere. Aber das sind, sagen wir, der Zucker ist auch ein Nebenkriegsschauplatz heute, weil auch durch das Global Warming auch in Europa tendenziell eher Weine produziert werden, die zu viel Alkohol haben, denn Weine, die zu wenig haben. Sagen wir mal, der Zucker war so die Panscherei zu Zeiten von Karl Marx. Da war Zucker Wasser. Viel mehr wusste man auch nicht. Man hat ja auch gerade mal erst entdeckt, dass der Alkohol aus Zucker kommt. Und da wurde Zucker bzw. Zuckerwasser zugesetzt, um die Säure zu erniedrigen. Das waren so die Panschereien. Die hören sich sehr lustig aus heutiger Sicht an, wenn man heute überlegt, dass mit zwar nicht genmanipulierten, aber doch so ein bisschen Hefen bestimmte Aromen produziert werden. Also die Idee, mit einer bestimmten Kombination von Gärtemperatur, Hefe und Enzym bestimmte Weine mit einem bestimmten Aromenspektrum herzustellen, das hat für mich eine völlig andere Qualität. Da ist der Wein viel weiter weg von dem, was im Weinberg gewachsen ist. Aber mit dem Frankenstein und dem Coca-Cola, ich brauche keinen Frankenstein für mein Glück, aber ich habe nichts gegen Coca-Cola, weil ich habe es eben schon mal gesagt, wenn diese Art der Weinherstellung dazu dient, dass man einen Wein für 3 Euro unfallfrei trinken kann, dann ist das für mich die gleiche Qualität wie Flipflops aus Plastik, wo ich froh bin, dass Milliarden von Menschen dieser Welt sich die Füße nicht mehr blutig schneiden an herumliegenden Glasflaschen. Und die müssen nicht alle handgefertigte Ledermokassin tragen.
Ja, also im Prinzip Wein vom größten Weinproduzenten der Welt in den USA, der schmeckt auch lecker zu meiner Pizza oder Pasta, sagt der einfache Weinkonsument. Und günstig ist er auch, 5 Euro die Flasche. Den wollen sie gar nicht bekehren.
Nein, im Gegenteil. Ich finde toll, dass es diese Weine gibt. Ich finde toll, dass Leute, die wenig Geld haben oder wenig Lust haben, sich mit Wein zu beschäftigen, einfach mal einen Wein trinken und sagen, guck mal hier, das kann man ja trinken. Das ging lange Jahre nicht. Vor 20 Jahren konnte man die billigen Weine nicht trinken. Das war Körperverletzung. Jetzt kann man die trinken und trinkt sie genauso, wie man mit einem MP3-Player Musik hört. Und es ist die beste Werbung und das beste Marketing für die Oper ist, das CDs zu pressen, damit Leute im Auto Oper hören. Und wenn sie dann mal sagen, und wenn nur einer von 1 Million sagt, Mensch, eigentlich so ein Live-Konzert, mal eine richtige Oper. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn einer von den Millionen, Milliarden Chinesen und Indern und Leuten, die bis jetzt noch kaum in Berührung mit Wein gekommen sind, wenn die erstmal sich an Wein gewöhnen, dass man das trinken kann, wie man auch ein einfaches Bier trinkt und wie man auch einfache Klamotten anhat. Oder es gibt bei allem, was wir haben auf der Konsumebene, gibt es die industrielle Standard-Preiswert-Variante und es gibt das ökologisch wertvolle, kulturbeseelte und so weiter Produkt. Wir machen Oper und wir spekulieren darauf, dass mehr Leute an den Wein herangeführt werden durch diese einfachen Weine, die einfach industriell hergestellt sind. Aber es ist gut, dass es das gibt. Die industrielle Revolution ist eine tolle Angelegenheit.
Okay, das heißt dann, wenn Sie Oper machen, dann ist der Wein von dem großen Händler aus Kalifornien Synthipop?
Boah, irgend sowas, ich kenne mich da nicht so aus.
Stimmt es eigentlich, dass Ihre Weinstöcke 25 Meter tiefe Wurzeln im Schiefer haben?
Ich habe es nicht gemessen und ich glaube, manche haben, aber ich glaube, manche haben das auf gar keinen Fall, weil wenn ich mir angucke, ein Hang, der da mit 150, 170% Steigung ist und dann haben wir eine Mauer gemacht vor vielen hundert Jahren, dann wurde das Loch hinter der Mauer mit Erde aufgefüllt, also so viel Platz ist da gar nicht, so in die Tiefe zu gehen, weil die sind dann ganz schnell auf dem Felsen. Da mag es mal eine Felsspalte geben, wo das mit den 25 oder 30 oder 40 Metern auch stimmt. Aber im Grunde genommen geht es nicht um die Tiefe, das ist wieder so ein komisches Marketinggedöns, je tiefer und je älter und was weiß ich. Es geht um die Wurzelmasse, es geht um viele Wurzeln, es geht um, wenn wir über Qualität reden, es wird immer gesagt, Hektoliter pro Hektar. Es geht um das, was eine Pflanze leistet und wenn viel, viel Wurzelmasse in Relation ist zu wenig dran, dann ist die Gefahr, dass tatsächlich Terroir im ursprünglichen Bodengeschmackssinne aufgenommen wird, natürlich viel größer.
Ist Terroir eigentlich auch Anti-Globalisierung?
Nein.
Nein?
Kultur ist nicht Anti-Globalisierung. Globalisierung sensibilisiert für diese Themen. Durch die Globalisierung haben wir gelernt, den Fokus auf diese Sachen zu richten. Wir haben durch die Globalisierung gelernt, vorsichtig zu sein in der Vernichtung von Kultur. Wir haben gelernt, dass diese mit der Globalisierung verbundene Infantilisierung des Geschmacks durch Coca-Cola und McDonald's als Symbol für Brei und für süße Muttermilchsurrogate, dass dies in vielen Ländern wertvolle Kulturen vernichtet hat. Und da gilt es für uns, vorsichtig zu sein und zu gucken, nicht alles auf dem Altar der Globalisierung zu opfern, sondern darum zu ringen, dass wir diese wahnsinnig speziellen Weine, die es in Rutherglen, in Victoria, in Australien gibt, dass diese Weine weiterleben. Die Rutherglen Muskies, die von mir so einen Geschmack haben, dass heute jeder sagt, bäh, das kann man ja nicht trinken. Ich sage, doch, das ist Kultur, das muss man auch lernen. Man muss es auch lernen zu mögen. Das ist ja der Unterschied zu Coca-Cola oder auch den Weinen, die in dem Spirit gemacht werden, dass sie auf Fruchtigkeit, auf Wärme, auf Fruchtsalat basieren. Das schmeckt jedem, das schmeckt dem Kind in uns. Aber das bisschen Kompliziertere, das Synkopierte, das bisschen Jazzige, das bisschen Freiere, das muss man sich auch erlernen, das muss man lernen zu schmecken. Und das ist zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Rutherglen Muskies, das schmeckt nach Leber dran. Du sagst erstmal um Gottes Willen, aber du sagst auch erstmal um Gottes Willen, wenn du Free Jazz richtig hörst.
Ihr Weinprobenraum in Winningen, der sieht ein bisschen aus wie eine geologische Ausstellung. Da können die Kunden sehen, das ist Schiefer von diesem Berg, das von dort, das von hier. Mhm. Kapieren Ihre Kunden das, was es mit dem Schiefer auf sich hat? Oder fasziniert diese Leute dieses Geheimnis wirklich? Oder ist es nach dem dritten Glas eigentlich egal?
Ach ja, es gibt natürlich solche und solche und ich lebe natürlich davon auch, dass ich sage, ich bin froh und stolz, dass so viele meiner Kunden genau sich von diesem Faszinosum Sound of Slate anstecken lassen. Natürlich ist es so, dass jemand, der jetzt nicht geübter Weintrinker ist, wenn der heute eine Flasche Hermann Löwenstein trinkt und in 3 Monaten wird er sich nicht so genau mehr erinnern. Aber genau das ist ja das, was wir bei uns inszenieren. Wir haben 8 verschiedene Weine, die alle von unterschiedlichen Böden kommen. Und wenn man die nebeneinander probiert, dann ist das wie unterschiedliche Violinen zu hören oder die Akustik unterschiedlicher Räume wahrzunehmen, wo normal man sagt, ja, du als Musiker verstehst das vielleicht oder du als Winzer. Nein, jeder kann das, der sich darauf einlässt. Und das ist das eigentlich Wichtigste beim Wein, weil der Wein ist gemacht, um anderen Menschen Freude zu bereiten und nicht nur Freude im Pampern auf dem Sofa, was auch eine Freude sein kann, aber was wir wollen in der Idee Geist, geistiges Getränk, ein Stück Emanzipation vermitteln. Und wenn wir bei uns die Unterschiede von 400 Millionen Jahre alten Meeresböden trinken, dann hört sich das erstmal so furchtbar abgefahren und nach Marihuana und was weiß ich an. Aber wenn man dann merkt, dass man das kann, dann ist das ein großes Stück Emanzipation, Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich das, wo symbolisch der Wein für steht.
Also jedermann kann eigentlich bei seiner heimischen Weinprobe durchaus erkennen, das ist der Wein von Schieferweinberg A und B, wenn er sich damit befasst.
Ja.
Die Qualitätskriterien für Wein in Deutschland, die haben sich ja gewandelt. Früher, da ging es ums Mostgewicht, um die Öxle-Grad. Und heute geht es ja, also da wurde eben ermittelt, ist es ein Kabinett, ist es eine Spätlese, ist es eine Auslese. Heute geht es mehr um die Lagen. Hat sich das jetzt durchgesetzt?
Nee, durchgesetzt hat sich das nicht. Oder andersrum, durchgesetzt hat sich das bei dem entwickelten Weintrinker, bei dem Weinfreak, bei den Leuten, die sich mit diesen Themen befassen. Nach wie vor ist das Gros der Weine auf Hauptsache schmeckt und kostet nichts ausgelegt. Diese Idee, Weinberge schmecken, ist etwas, was eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit der Weinberge nur betrifft, weil nicht jeder Weinberg hat einen so signifikanten Geschmack, dass es sich lohnt, über einen Weinbergsgeschmack zu reden. Und sehr viele Verbraucher haben auch gar keine Lust, sich mit Wein auf dieser Ebene zu beschäftigen.
Also das mit den Lagen wird sich in der breiten Bevölkerung als Unterscheidungsmerkmal nicht durchsetzen?
Es wird sich durchsetzen in vielleicht 10, 20, 30 Jahren, wenn die Lagennamen Kultcharakter angenommen haben. Ich denke, jeder in Frankreich kennt ein Corton.
Was ist das?
Eine Lage in Mersu. Aber er weiß gar nicht genau, was es ist. Aber dass das was Gutes ist, dass das etwas Besonderes ist, das weiß man schon. Und so wird sich das schon durchsetzen als wie in Deutschland auch. Niemand geht in die Oper, aber den Namen von der einen oder anderen Opernsängerin hat man schon mal gehört. Oder jetzt auch, sagen wir mal, durch die gute Vermarktung. Pavarotti würden schon die meisten sagen, ah ja, das ist so ein Dicker, der singt in der Oper. Da würde niemand sagen, boah, ich finde die Stimme von Pavarotti im Vergleich zu oder so irgendwie besser. Aber sagen wir mal, es ist ja ein Kulturgut. Und wir diese Lagenklassifikation, die wir inszeniert haben, hat auch das Ziel und wird das Ziel auch mehr oder weniger schnell erreichen, dass Lagen als Symbole, hochwertige Symbole für Weinkultur, als Leuchttürme der deutschen Weinkultur wieder eine große Bedeutung haben werden.
Sie sind auch der stellvertretende Präsident des VDP, das ist der Verband Deutscher Prädikatswinzer, ein Verein, in dem nur knapp 200 Winzer Mitglied sein dürfen, eine Art Elite in Deutschland. Aber sind Sie nicht für manchen jungen Winzer auch so die alten Pfeffersäcke der Verein, bei dem er eigentlich gar nicht mehr mitmachen will?
Ja, ja.
Ja, ja.
Jeder Verein, der 100 Jahre alt ist, hat in der Außenwirkung bei einigen erstmal das Verstaubte und das Adlige und Pfeffersäcke und vor Reichtum und so weiter. Gell? Also das gehört einfach zu der Dynamik auch eines solchen Vereins. Fakt ist, dass das nicht stimmt, dass wir eigentlich die Avantgarde sind. Gerade was Lagenklassifikation angeht, haben wir uns eben gerade nicht hinter den 100 Jahre alten Weingesetzen verbarrikadiert, sondern wir sind diejenigen, die die Innovation im deutschen Weinbau losgetreten haben, mit einem wahnsinnigen Erfolg, der so aussieht, dass diese Idee, dass wir die Weine nach Herkünften sortieren, heute von viel, viel, viel mehr Betrieben realisiert wird, wie Mitglieder im VDP sind. Und dass jetzt sogar große Diskussionen und sehr intensive Diskussionen gibt, dass das deutsche Weingesetz in diese Richtung geändert werden soll. Also die Idee, wir definieren Wein oder sagen wir es mal so als Beispiel, das Presshuhn wird nicht so definiert, wie viel Kilo es auf die Waage bringt, sondern es wird so definiert, dass es aus Press kommt, so und so gefüttert ist und deswegen ein Presshuhn ist, weil es nämlich so wahnsinnig nach Presshuhn schmeckt. Und der Senektär kommt aus einer bestimmten Höhle in der Auvergne und ist auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt. Das ist eine neue Idee, ist eine neue kulturelle Herangehensweise an Wein. Die löst dieses mechanistische, je mehr Zucker in der Traube, je besser der Wein denken ab. Und da war der VDP eigentlich der Vorreiter und ist damit alles andere wie irgendwie
Pfeffersäcke.
Rückständig oder Pfeffersäcke. Pfeffersäcke wäre schön. Ich würde mich freuen, wenn wir alle Pfeffersäcke-like Geld im Keller hätten. Da müssen wir noch lang dran arbeiten.
Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Jetzt noch eine sehr offene Frage. Wie sinnvoll wäre denn ein Reinheitsgebot für Wein?
Das sage ich in Köln. Das habe ich einmal in Köln beantwortet, diese Frage. Die schneiden wir lieber raus.
Heute sind Sie wieder in Köln.
Ja, ein Reinheitsgebot für Wein ist Quatsch.
Weil?
Die Begründung hat mich das letzte Mal einen großen Brief gekostet des Bundeseuropäischen Brauerverbandes mit Briefköpfen, mit Anwaltskanzleien. Und wenn die gegen mich prozessieren, dann habe ich verloren. Und deswegen möchte ich diese Frage am liebsten herausgeschnitten haben, weil ich gebe keine vernünftige Antwort darauf.
Okay, könnte vielleicht damit zu tun haben, dass Ihnen das Reinheitsgebot für Bier nicht ganz so sinnvoll erscheint. Aber
so,
ich
könnte
jetzt
man,
mal
so könnte man das, also das ist der ganz vornehme Formulierung,
nicht wunderbar. Sinnvoll. Fragen wir was anderes zum Schluss. Sie sind Mitte 60 und bereiten sich so langsam auf den Ausstieg aus dem Winzergeschäft vor. Und Sie haben das Glück, dass Ihre Tochter in Ihre Fußstapfen getreten ist.
Ja.
Eine Prognose bitte zum Schluss. Wie sieht der deutsche Weinbau in 30 Jahren aus, wenn dann einmal Ihre Tochter in den Ruhestand geht?
Wie er aussieht, weiß ich nicht. Er wird mit Sicherheit spannend bleiben, weil die letzten hunderte Jahre, wo wir das nachvollziehen konnten, war es immer geprägt von Ups und Downs, von Spannungen, von Problemen auch. Momentan sind wir mit dem Klimawandel konfrontiert. Wir sind mit prohibitionistischen Tendenzen konfrontiert. Suchtgefahr im Wein. Niemand weiß, was in Zukunft nach oben gespült wird. Niemand weiß, wie Agrarpolitik funktioniert. Was ich weiß oder was ich behaupte, ist, dass diese Weinberge so einzigartig sind, dass in welcher Konstellation auch immer hier auch in 30 oder auch in 100 Jahren noch Wein hergestellt wird, weil ich glaube schon, dass die Globalisierung noch weiter zunehmen wird, dass weltweit immer mehr Weinfreaks auch entstehen werden und sich entwickeln. Und je mehr Weinfreaks wir haben, umso mehr wächst auch die Sehnsucht nach authentischen Produkten. Und das haben wir. Und deswegen, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass wir eine positive, eine goldene Zukunft haben.
Und auf Ihren Terrassen wächst dann immer noch Riesling und kein Chardonnay.
Also Chardonnay wird auf gar keinen Fall dort wachsen. Aber wenn das wirklich linear so weitergehen sollte mit dem Global Warming, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, und alle großen Prognosen mit Club of Rome und Erdbevölkerung und so weiter, haben wir immer gesehen, dass das nicht stimmt. Aber unterstellen wir mal, dass das linear so weitergeht mit der Zunahme der Temperaturen, dann sind wir in 30, 40, 50 Jahren so in einer Situation, dass es bei uns zu heiß ist für Riesling. Dann produzieren wir Syrah. Dann kann man an der Rhone keinen Syrah mehr produzieren. Und wenn wir dann die Weine von der Côte Rôti produzieren und von Saint-Joseph und die Preise realisieren, die die Kollegen dort momentan bekommen, dann kann ich nur sagen, dann blase ich eine Feder in die Luft und bin ein glücklicher Mensch, wenn ich da noch lebe oder gucke von oben runter und sehe, wie glücklich meine Tochter ist. Das wäre für mich kein Problem.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Reinhard Löwenstein. Der Moselwinzer war heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und nächste Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Michael Langer die Philosophin Bettina Stangnet. Und eine letzte Musik von Ihnen, Herr Löwenstein, haben wir noch. Es ist spanische Gitarrenmusik, Recuerdos de la Alhambra. Ein Titel komponiert von Francisco Tárrega, hier gespielt von Narciso Yepes. Vielen Dank, dass Sie uns zu Hause zugehört haben. Am Mikrofon war Klaus Pilger und der wünscht einen schönen Sonntag und eine angenehme neue Woche.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.